Restaurierung Uncovered, ein Podcast von und mit Anna und Martina.
Hallo und herzlich willkommen. Wir sind Anna
und Martina, beide akademische Steinrestauratorinnen aus Wien.
Und wir geben Folge für Folge Einblicke in die Welt der Konservierung und Restaurierung.
Reden über Realitäten und Klischees, Fakten und Irrtümer, Alltagsgeschichten und Special Moments.
Und jetzt geht's los.
Hallo liebe Anna.
Hallo liebe Martina.
Und hallo an alle da draußen.
Ja Martina, wir sind bei Folge Nummer 14 angelangt und wir schließen in der heutigen Folge an unsere letzte an. Da haben wir über Restaurierung und Handwerk geredet. Dieses Thema ist sehr komplex, weshalb wir uns dazu entschieden haben, ein paar Folgen darüber zu reden und in jeder Folge uns auf einen kleinen Themenbereich zu fokussieren. In der letzten Folge haben wir darüber geredet, dass wir während des Studiums der Konservierung und Restaurierung auch über historische Technologien und Handwerkstraditionen lernen, dass wir zum Beispiel lernen, wie man etwas vergoldet oder wie man Stuckmarmor herstellt. Aber dass wir da Einblicke bekommen, weshalb wir nach einem abgeschlossenen Studium keine Handwerker sind, sondern eben Restauratoren. Dass es aber trotzdem sehr viele Überschneidungen und Berührungspunkte gibt. Zum Beispiel, das eine schließt ja das andere nicht aus. Wir haben auch in unserem Studium einige Leute, die auch Bildhauerinnen oder SteinmetzInnen sind. In Europa hat Handwerk einen sehr hohen Stellenwert. Aber ist aus verschiedenen, auch wirtschaftlichen Gründen, kann es nicht mehr so gelebt werden wie früher. Also aus verschiedenen Gründen ist es einfach schwierig, Handwerk in Europa einem so großen Stellenwert zu geben. Das sieht in anderen Ländern noch ein bisschen anders aus. Beispielsweise in Nepal gibt es eine ganz andere gelebte Handwerkstradition. Und glücklicherweise wird die Martina uns heute einiges über Nepal erzählen, anhand auch von einigen Restaurierungsbeispielen, die die Universität für angewandte Kunst dort für sehr viele Jahre lang gemacht hat. Martina, erzähl mal, wie ist dieses Projekt Nepal überhaupt zustande gekommen?
Das Projekt in Nepal begleitet mich jetzt schon seit 2015 sehr intensiv, aber auch schon vorher, schon während dem Studium, hatten wir die Gelegenheit, teilzunehmen an Restaurierkampagnen in Nepal, genauer in Patan im Kathmandu-Tal, wo unser Institut seit 2009 eine sehr enge Kooperation mit einer lokalen NGO hat, um Kulturgüter dort in der UNESCO-Welterbestätte zu erhalten, zu erforschen und zu konservieren. Also es ist ein großes Privileg, dass man dort arbeiten darf, dort mitarbeiten darf. Und ja, es ist halt einer so meiner Arbeitsschwerpunkte auf der Uni. Deshalb konnte ich viele Erfahrungen dort sammeln, war sehr oft vor Ort. Finde es halt einfach sehr, sehr spannend, dass das Handwerk ganz anders gelebt wird. Prinzipiell ist zu sagen, es gibt in Nepal keine akademische Ausbildung im Bereich der Konservierung, Restaurierung. Und wir wurden angefragt von dieser NGO, ob wir nicht unterstützen können bei der Restaurierung von einem Steinpavillon, der an einem Wassertank steht, weil dort einfach keine Expertise in Nepal verfügbar war, wie das jetzt zu restaurieren wäre. Und unsere Institutsleitung, sie hatte schon viel Erfahrung mit Projekten in Nordindien und war natürlich Feuer und Flamme. Und dann ist auch schon ein kleines Team, Kolleginnen von uns hingefahren und haben dort gemeinsam mit der NGO sich das angeschaut, mit den Handwerkern dann auch wirklich die erste Restaurierung umgesetzt, erfolgreich. Und das war so der Startschuss und seitdem sind wir ein- bis zweimal im Jahr dort.
Ich finde es richtig super, dass diese Kooperation zustande gekommen ist. Kannst du dich noch erinnern, wie da die Anfänge so ein bisschen waren? Wie war da einfach die Organisation und die Kommunikation? Wie konnte man gemeinsam diese Projektentwicklung auch machen?
Es war schon sehr spannend und herausfordernd, speziell am Anfang. Also was ich mich erinnere, es war die Sprache ein bisschen ein Problem, weil ein paar können zwar Englisch, aber ein paar halt nur Nepali oder Nepali. Das war dann so ein bisschen mit Händen und Füßen Kommunikation. Was auch mit neugierigen Blicken begutachtet wurde, war, dass wir in erster Linie Frauen waren, die da kamen. Also bei uns in der Restaurierung, es ist weiblich dominiert das Feld. Wir waren halt dann ja ein Team junger Frauen. die dann da hingekommen sind und wir haben gearbeitet dort. Wir haben praktisch restauriert, gemeinsam mit den Leuten und das war auch eher ein Novum, weil sonst waren sie es halt auch eher gewohnt, dass natürlich sehr viele Kunsthistoriker, Architekten, Kulturwissenschaftler, also viele Leute haben dort schon geforscht, gearbeitet, aber wirklich, ich sage jetzt mal, die Hände sich dreckig gemacht, machen halt die wenigsten und das ja fanden die Arbeiter interessant, ein bisschen befremdlich vielleicht, aber ich muss sagen, es hat sehr schnell das Eis gebrochen und das hat das wahnsinnig erleichtert dann, die Zusammenarbeit und wir wurden dann gleich auch zum Mittagstee immer eingeladen.
Zum besseren Verständnis, kannst du unseren Zuhörerinnen beschreiben, wie kann man sich Patan vorstellen, wie schauen die Gebäude dort aus, was ist dort zentral wichtig? Wie können wir uns das vorstellen?
Es ist für mich wie zweite Heimat, deshalb vergesse ich meistens gleich einmal, das alles zu beschreiben. Ja, wo soll ich anfangen? Patan ist eine der ehemaligen drei Königsstädte im Kathmandu-Tal, neben Kathmandu und Bhaktapur. Der ganze Platz sieht so aus, dass es das Zentrum von Patan ist, gliedert sich in den sogenannten Durbar Square, den Königsplatz, und daran angrenzend den ehemaligen Königspalast, den Royal Palace. In dieser Palastanlage sind dann auch einige Tempel integriert und am gegenüberliegenden Platz haben wir eine Reihe an verschiedenen Tempeln, die von den damaligen Herrschern, vom jeweiligen Herrscher, hat mehr oder weniger jeder sich einen Tempel erbaut. Und das ist ein recht schönes Ensemble, wenn man auf diesen Platz kommt und man sieht die verschiedenen Tempelgebäude, die alle Richtung Palast gerichtet sind. Die Tempel selbst, eine Holzziegelbauweise. Es sieht ein bisschen wie Pagodentempel aus, obwohl das der falsche Terminus ist, weil es eigene, im Englischen bezeichnet man es als Multi-Tiered Temples, also mit mehreren Dächern, die Dächer überkragend. Und neben diesen Holzziegelbauten gibt es auch einige Steinmonumente, sogenannte Sikkara-Tempel. Der Palast selbst ist auch Holzziegel. Mit verschiedenen Verzierungselementen an der Fassade. Also es gibt ein Elfenbeinfenster, es gibt auf vielen geschnitzten Holzelementen noch vorher vergoldete Metallappliken. Insgesamt ein wirklich sehr, sehr schönes und intaktes Ensemble noch, wo die Substanz teilweise nicht mehr die originale ist, weil wir dort auch sehr, sehr viele Erdbeben haben. Was die Gebäude dort natürlich in Mitleidenschaft zieht, die teilweise komplett zusammenstürzen und dann wieder aufgebaut werden müssen. Und eines dieser Erdbeben, das jüngste, 2015, war dann auch so für uns der Auslöser, uns nochmal verstärkt dort vor Ort für die Wiedererrichtung, die Restaurierung der beschädigten Gebäude einzusetzen. Was auch sehr herausfordernd ist für das Arbeiten dort, für uns als Restauratoren mit einer westlich geprägten Ausbildung und auch ethischen Einstellung zur Restaurierung. Die Arbeit vor Ort erfordert dann ein bisschen über den Tellerrand hinauszublicken und sich auch damit zu beschäftigen, dass es dort andere Wertvorstellungen gibt oder andere Dinge mehr Bedeutung haben, wenn es um Kulturgut geht. In Europa liegt natürlich ein Schwerpunkt auf dem Material, der Substanz, dem authentischen Material, der Erhaltung der Oberfläche. Die gilt es zu bewahren, zu konservieren. In Asien, also nicht nur in Nepal, großraum Asien ist es aber so, dass dort auch sehr viel Immaterielles eine große Bedeutung hat. Die Technologie, das Handwerk, spirituelle Aspekte, da ist das Material gar nicht so im Fokus. Die Wertschätzung einer Patina oder einer originalen Oberfläche ist nicht so gegeben. Das heißt auch, es wird nicht so als wichtig erachtet, dies dann zu erhalten.
Ich kann mich noch wirklich gut erinnern, wie ich in Nepal war, also neben dem grundsätzlichen Kulturschock. Einer der Punkte, die mir gleich aufgefallen ist, es ist alles sehr vollständig. Alle Darstellungen sind vollständig. Dort gibt es ja auch viele Götterskulpturen mit sehr vielen Armen und da fehlt nicht ein Finger.
Ja, das stimmt. Das ist dort eine andere Art der Vollständigkeit verlangt oder gewünscht von der lokalen Bevölkerung, aber auch von den Handwerkern, von den Ausführenden, weil sehr viele von diesen Objekten lebendig sind in deren Augen. Das finde ich eigentlich ein sehr, sehr schönes Bild. Also speziell die ganzen Idols, die Skulpturen, die Gottheiten darstellen, teilweise aus feuervergoldetem Metall gefertigt, aus Stein. in speziellen Ritualen bindet die Gottheit den Weg da hinein und wohnt dann da drinnen. Und Vollständigkeit spielt dann halt eine große, große Rolle, weil nur vollständige Idols, nicht zerstörte, nicht zerbrochene, können wirklich angebetet werden. Das heißt, immer wenn ein Objekt einen Schaden erleidet, ist eine Anbetung nicht mehr möglich. Das heißt, das Objekt verliert an Wert, an Bedeutung für die lokale Bevölkerung, für die Gläubigen und wird durch eine Replik ersetzt, die dann wieder in einem neuen Ritual belebt wird. Also die Gottheit wandert dann von dem Alten ins Neue. Und vielleicht dazu auch noch zu sagen, es gibt verschiedene Glaubensrichtungen und die alle leben, sind wirklich dort parallel existent. Es ist eine sehr große Offenheit.
Nur eine kurze Zwischenfrage. Nachdem die Gottheit in das neue Objekt eingetaucht ist und das alte Objekt, das Original, dann wertlos ist für die Bevölkerung, also es gibt ja dort auch das Patan-Museum, wo einige Stücke hinkommen, aber wahrscheinlich auch nicht alle. Was passiert dann mit denen? Ich denke jetzt nur an Österreich, wo extrem viele Objekte von Fassaden runtergenommen worden sind, weil sie auch schon so einen großen Schaden gehabt haben und die landen dann in ein Lapidarium und es gibt sehr viele Lapidarien, gerade allein in Wien, die schon überfüllt sind mit barocken Figuren, aber wo es für uns extrem wichtig ist, die zu erhalten, weil das ist ja das Original. Wie wird das dann dort gemacht?
Das stimmt, es gibt das Patan-Museum, was im Palast, der ja keine Funktion mehr hat, untergebracht ist, wurde in den 90ern auch mit österreichischen Geldern und Unterstützung dort eingerichtet. Einige dieser Objekte finden einen Weg ins Museum, werden musealisiert. Da sind dann auch nochmal ganz andere Fragestellungen, weil da ja die Objekte den Bezug zu ihrer Umgebung komplett verlieren, eigentlich herausgerissen werden und dann dort als Kunstwerke präsentiert werden. Für die Touristen natürlich sehr schön, aber sie verlieren halt so ein bisschen einen von ihren Werten. Es ist schwierig, ein Spagat, eine Gratwanderung. Was ich aber eben spannend finde und zurückkommend auf unser Thema, nämlich Handwerk, ist, dass für diese auch Neuherstellung dann zum Beispiel von Repliken oder dem Ausbessern oder auch, wenn es um Ergänzungen geht, also sehr viele Tempel haben dort sehr viele Layers, also Lagen, weil es einfach so von Gläubigen oder von den verschiedenen Königen so war, dass immer jeder noch etwas der Gottheit spenden, also opfergabenmäßig geben wollte. Und das war zum Beispiel etwas Künstlerisches, das heißt, man hat eine zusätzliche Skulptur gespendet, man hat eine feuervergoldete Applik gespendet, man hat irgendetwas ergänzt, hinzugefügt, damit es noch schöner wird und noch prächtiger für die Gottheit. Und für all diese Dinge braucht es Handwerk, gutes Handwerk, und das hat in Nepal wirklich seit dem Mittelalter überlebt, weitestgehend. Patan ist immer noch bekannt für seine Holz- und Metallbearbeitung. Es gibt auch, wenn man dort herumgeht, sehr, sehr viele Werkstätten, wo Handwerker wirklich noch teilweise mit den historischen Werkzeugen die Materialien bearbeiten, wie es ihre Vorfahren gemacht haben. Und das ist einerseits von Vorteil, wenn es eben darum geht, zum Beispiel auch nach einem Erdbeben, wo sehr, sehr viel zerstört wird. Das heißt, da ist das Handwerk, war das sehr von Vorteil, dass es noch da ist. Aber auch in der Restaurierung, wenn wir dort restaurieren, haben wir natürlich immer wieder Punkte, wo wir auf gutes Handwerk angewiesen sind. Zum Beispiel, wenn es um das Anfertigen von Vierungen in Stein geht oder eben Ergänzungen. Wenn wir zum Beispiel genauer wissen wollen, wie technologisch etwas gemacht wurde, können wir wirklich in die Werkstätten dort gehen und uns das anschauen, wie die arbeiten und wie sie verschiedene Materialien handhaben. Das erleichtert einiges sehr.
Ich weiß noch, in dem Jahr, wo ich auch mit war, da haben wir uns auch eine Textilfabrik angeschaut. Also das war so beeindruckend, aber auch, ich glaube, wir waren da noch bei einer Baustelle, wo halt die Frauen die ganzen Schutt und Sande auf den Köpfen getragen haben und Wasser gesteppt haben. Und also ich habe auch den Eindruck bekommen, dass da auch die Frauen extrem eingebunden sind in den Arbeitsprozess und dort auch sehr, sehr viel machen. Was ich dich jetzt noch fragen wollte, es gibt eben diese extrem lange Tradition, die überlebt hat. Gibt es da trotzdem einfach Veränderungen zwischen den Generationen?
Ja, also einerseits, da wir mit vielen Handwerkern immer zusammenarbeiten, andererseits habe ich auch im Rahmen eines Forschungsprojektes ein Interview mit unserem lokalen Partner, dem Rohit, das ist der Direktor dieser NGO, ein Architekt, geführt und er arbeitet natürlich intensiv seit Bestehen der NGO mit den Handwerkern vor Ort zusammen. Stammt auch selber, hat er mir erzählt, aus einer Handwerkerfamilie. Textildruck, den du vorher genannt hast, seine Familie praktiziert aber nicht mehr. Er hat es auch nicht wirklich gelernt, aber seine Vorfahren waren Handwerker. Und da eben tut sich das Problem auf. Nepal ist seit den 1950ern mehr oder weniger geöffnet in Richtung Außenwelt. Und natürlich dadurch sind halt die Einflüsse von außen hineingeströmt. Und die Vorstellung der Eltern für ihre Kinder hat sich geändert. Früher war es ganz klar und selbstverständlich, dass wenn man in eine Handwerksfamilie hineingeboren ist, dass man dieses Handwerk übernimmt. Basta. Meistens wurde es natürlich an den ältesten Sohn weitergegeben, aber prinzipiell viel durch Zuschauen, Nachahmen und eben mündliche Überlieferung wurden das Wissen um die Verarbeitung und Technologien und den Umgang mit Materialien weitergegeben von Elterngeneration zu den Kindern. Jetzt natürlich gibt es ganz andere Möglichkeiten, was ein Kind machen kann, auch das Kastenwesen, was es dort offiziell nicht mehr gibt, aber eigentlich gibt es schon noch, wird immer durchlässiger. Das heißt, es ist nicht mehr so vorgegeben, dass man wirklich diesen Weg seiner Eltern weiter beschreitet. Viele Eltern wollen auch etwas Besseres für ihre Kinder, eine höhere Schulbildung, die früher dem einfachen Volk verwehrt war. Da hatte nur die Herrscherschicht die Möglichkeit, eine höhere Bildung zu genießen. Heutzutage ist das anders. Das heißt, alle Eltern wollen natürlich, dass ihre Kinder einen Bürojob bekommen. Was ich auch sehr spannend fand, was Rohit erzählt hat, war, dass er viele dieser Handwerksfamilien, die es noch gibt, als narrow-minded, also sehr kleinkariert beschreibt, insofern, dass sie bis heute nicht wirklich offen mit ihrem Wissen umgehen. Also sie sind sehr, es ist sehr reglementiert, sie geben es eben nur mündlich weiter, sie schreiben es nicht auf und teilweise geben sie es dann auch nur wirklich an ihr Lieblingskind weiter. Und wenn natürlich dann genau später dieses Lieblingskind entscheidet, dass es eigentlich das Handwerk nicht fortführen will, dann ist das Wissen verloren. Es steht nirgendwo, es weiß niemand darüber Bescheid und so geht wirklich jahrhundertealtes Wissen einfach verloren. Und das sind Probleme, mit denen die Menschen in Nepal zu kämpfen haben, speziell die eben, die sich mit Kulturgut beschäftigen dort, mit der Bewahrung, mit der Fortführung von Traditionen.
Das bedeutet, es gibt jetzt auch nicht Bücher über historische Techniken, wo man sich das irgendwie erarbeiten kann, sondern die Handgriffe werden einfach mündlich weitergegeben.
Also es gibt schon Quellen, die speziell, wenn es um Ikonografie und sowas geht, da schon genaue Richtlinien oder Vorgaben geben, wie zum Beispiel eine gewisse Statue von einer Gottheit ausgeformt werden muss, wie die Schritte zur Herstellung sind. Aber ich glaube einfach wirklich dieses genaue Wissen, wie ich mit dem Material umgehe, wie ich das verarbeite, das lernt man halt nur wirklich durch Sehen und selber Machen. Was auch noch zum Handwerk zu sagen ist, ist, dass der Stellenwert in Nepal auch ein bisschen zurückgeht. Einerseits, weil es halt wie überall auf der Welt sehr viel billige Industrieware gibt, von was früher nur durchs Handwerk produziert werden konnte, wird auch Nepal überschwemmt von Billigprodukten. Und es gibt natürlich dann viele, die halt dann sagen, warum soll ich sehr, sehr viel Geld für etwas handwerklich Produziertes zahlen? Einerseits das und dass der Stellenwert von Handwerk, die Wertschätzung ein bisschen zurückgeht. In anderen Ländern, in Asien, zum Beispiel Japan, ist das anders. Da ist das Handwerk schon noch sehr hochgeschrieben. Da hat die Regierung sich auch speziell nach dem Zweiten Weltkrieg sehr engagiert, sehr stark gemacht, dass das Handwerk diesen Stellenwert bekommt und behält. In Nepal hat man das vielleicht ein bisschen verabsäumt. Ist auch dem geschuldet, dass eine Herrscherschicht vor einigen Jahrhunderten das lokale Handwerk speziell jetzt nicht so erhaltenswert, nicht so toll fand, sich eher an dem Westen orientiert hat und alles so von dort imitieren wollte. Und das ist halt alles, hat alles Auswirkungen auf die Jetztzeit.
Ich würde nochmal gern auf die Restaurierungsprojekte zurückkommen, die die Uni dort in Nepal durchgeführt hat. Kannst du da vielleicht ein Beispiel nennen von einem Restaurierprojekt und inwiefern da die Zusammenarbeit mit den Handwerkern vor Ort war? Wie war da die Kommunikation, die Arbeitsaufteilung, wie wurde mit dem Objekt umgegangen, irgendwelche besonderen Erschwernisse oder Vorkommnisse bei der Arbeit. Also
ja, das mache ich natürlich sehr gerne. Und ich habe auch schon ein Beispiel im Kopf, was so alle Punkte, die wir bisher besprochen haben, aufgreift. Und zwar war das ein Projekt nach dem Erdbeben, eine Steinskulptur der Gottheit Harishankar, die ehemals im gleichnamigen Tempel, dem Harishankara-Tempel, am Königsplatz situiert war, im sogenannten Sanktum, das heißt dem Ort, der nur dem Priester, der für diesen Tempel zuständig ist, zugänglich ist. Das heißt, diese Skulptur aus einem metamorphen Gestein gefertigt. Beim Erdbeben dann ist dieser Tempel in sich zusammengestürzt und die Skulptur brach in zwei Teile. Sie wurde dann geborgen aus den Trümmern und in den Königspalast gebracht und dort wurde sie uns als Restauratoren dann bei unserer Ankunft sozusagen präsentiert mit der Bitte hin, ob wir sie restaurieren können. Wir sind halt nach einer Dokumentation und Zustandserfassung zu dem Schluss gekommen, okay, wir müssen die Teile natürlich, also wir werden sie wieder zusammenfügen, verstiften, verkleben, damit erstens die Teile nicht verloren gehen und zweitens wieder das Objekt als Gesamtes präsentiert werden kann, haben das dann gemacht. Es sind noch einige Teile in der Skulptur abgesprungen, also es hat einige der Attribute, die die Gottheit dabei hat, haben gefehlt. In dem Rahmen waren auch einige Ausbrüche, wir haben das alles sehr gut ergänzt. Keine Neutralergänzung mit einer ebenen Oberfläche, sondern wirklich das Relief ausgeformt. Ein Kollege, der Bildhauer ist, der hat die Attribute wirklich eins zu eins kopiert. Also die Skulptur war nachher, die Form war geschlossen, sieht ausgesehen wie vorher in unseren Augen. Wir haben noch ein bisschen retuschiert, damit die Ergänzungen nicht zu sehen sind und haben das Objekt an die lokalen Partner übergeben. Und dann haben sie uns gesagt, ja, sie müssen jetzt überlegen, was sie damit machen, weil es kann nicht zurück in den Tempel, der wieder rekonstruiert, also wieder aufgebaut werden sollte, weil das Objekt ist zerbrochen. Es kann nicht mehr für das Worshipping verwendet werden. Es wird sowieso eine Replik angefertigt und ja, jetzt müssen wir schauen. Nach vielen, vielen Diskussionen, die speziell auch Rohit dann mit Priester geführt hat, hat man sich dann dazu entschlossen, dass das originale Objekt wieder im Sanktum aufgestellt werden soll, neben der Replik. Die Replik viel, viel kleiner, also auch von der Ausführung weit nicht so qualitativ hochwertig. Einfach eine neue Gottheit, die aber natürlich für den Priester weitaus bedeutender ist, weil sie vollständig ist und die Gottheit da drin wohnen kann. Aber es war ein, denke ich, sehr schöner Kompromiss, dass jetzt einfach beide parallel stehen und wieder an ihrem historischen Ort sind und auch das originale Objekt nicht herausgerissen ist aus seinem Kontext und einfach musealisiert ins Museum gestellt wird. Und die Zusammenarbeit hier war natürlich, ja, die Handwerker haben halt die Replik hergestellt, wir haben restauriert und es haben sich zwei Sichtweisen ganz gut gefunden. Also das war ein Beispiel. Es gibt natürlich auch viele Projekte, wo wir oder viele Jahre, in denen wir keinen Bildhauer mit hatten, aber trotzdem Objekte restauriert haben, wo größere Dinge zu ergänzen waren, also teilweise ganze Blöcke, die meisten Skulpturen, die entweder aus diesem Metamorphengestein oder aus einem Sandstein gefertigt sind. Wenn sie aus Sandstein sind, bestehen sie aus mehreren Blöcken und manche von diesen Blöcken sind einfach schon sehr, sehr stark verwittert und müssen ausgetauscht werden. Das übernehmen dann lokale Steinmetze, die uns hier unterstützen. Auch wenn es um feuervergoldetes Metall geht, es gibt dort sehr gute Kupferschmiede, die uns, wenn irgendwas deformiert ist, bei der Rückformung unterstützen und wir so dann die heikle Feuervergoldung, die Oberflächen uns derer annehmen. Was aber auch immer wieder interessant ist oder ja, hat man vielleicht gar nicht so im Schirm, dass es als Frau auch manchmal gar nicht so einfach ist, dort dann zu arbeiten, weil halt doch noch eher die traditionelle Vorstellung herrscht, dass wenn ein Mann da ist, funktioniert halt alles besser und kann man eher mit dem reden und mit uns wird eher nur so notgedrungen teilweise kommuniziert. Also wenn ein männlicher Kollege da ist, dann ist manchmal, gehen Sachen schon schneller oder besser. Aber insgesamt ist es einfach eine schöne Zusammenarbeit immer.
Aber ich habe noch eine Frage. Also du hast gesagt, das Problem ist, diese Handwerkstradition geht einfach zurück, weil es jetzt eben auch neue Möglichkeiten für die neue Generation gibt, die sich entscheiden kann, übernehme ich das Handwerk oder gehe ich einen anderen Weg. Durch das letzte große Erdbeben 2015 und den ganzen Restaurierprojekten ist da dann trotzdem die Nachfrage wieder an Handwerk gestiegen. Wie ist da die Restaurierung in diesem Zusammenhang zu sehen? Kann die da das Handwerk unterstützen oder ist es halt nur eine punktuelle Notwendigkeit, die dann vorherrscht?
Ja, also ich denke auf jeden Fall, dass das Erdbeben in der Hinsicht etwas Positives hatte, dass es natürlich sehr, sehr vielen Handwerkern, die es noch gibt, sehr, sehr viel Arbeit beschafft hat, weil sehr, sehr viele Kulturstätten waren betroffen und sollen wieder aufgebaut werden. Also das war auch eigentlich nicht wirklich eine Diskussion, sondern es war ganz klar die Idee da, die Tempel und Gebäude, so wie sie vorher da waren, wieder zu rekonstruieren oder wieder aufzubauen, mit teilweise eben unter Verwendung von Materialien vom originalen Bestand, sofern sie nicht zu beschädigt waren. Aber natürlich kann nicht alles wiederverwendet werden und es braucht sehr, sehr viel Neuanfertigungen. Also Handwerker waren sehr gefragt oder sind noch immer sehr gefragt, haben da dann natürlich einerseits wieder an mehr Wertschätzung erfahren und andererseits natürlich einfach, ja, es gab halt wieder genug Projekte, wo sie Einkommen generieren konnten. Und ich denke einfach, die Restaurierung ergänzt hier sehr gut, speziell wenn es eben bei solchen Wiederaufbauten um die Konservierung von originaler Substanz geht, dass das konserviert wird, dass es für den Wiederaufbau verwendet werden kann und alles, was fehlt, durch Handwerk neu ergänzt wird. Und es war jetzt nicht bei dem Erdbeben, aber Restaurierprojekte in den 90ern gab es auch einige, von zum Beispiel Deutschland oder auch der UNESCO initiiert. Und dort war bei vielen Sachen auch so, dass im Zuge der Restaurierung von einem Gebäude mal draufgekommen ist, die eine oder andere handwerkliche Tradition ist kaum mehr existent oder das Wissen darum eigentlich nicht mehr vorhanden. Das heißt, in den Restaurierprojekten hat man dann versucht, mit Untersuchungen und Archivrecherchen und Gesprächen diese Handwerkstradition wieder nachzuvollziehen. Also hat einfach viele Testreihen gemacht, mit Handwerkern versucht, es einfach wieder so hinzubekommen. Speziell ging es da um spezielle Ziegel, die verwendet werden sollten, wo aber einfach niemand mehr wusste, was für Ausgangsmaterialien zu verwenden sind, wie hoch der Brand sein muss, wie die ganze Verarbeitung sein soll. Und man hat es wirklich wiederbelebt, also wiedergefunden. Und es wird halt heute wieder praktiziert. Also können Restaurierprojekte auch so ein Initiator sein für Wiederbelebung von Handwerk. Und ich denke einfach, es ist ein sehr schönes und auch ein sehr wichtiges Zusammenspiel. Wäre einfach schön, wenn Handwerk und Restaurierung miteinander und nebeneinander arbeiten können, um das Kulturgut dort zu erhalten.
Hey Martina, vielen Dank für diesen Einblick. Ich bin sehr begeistert von Nepal. Ich finde, wir können da gerne noch ein paar Folgen darüber machen, weil es gibt so viel zu erzählen und auch den Eindruck, den man dann dort bekommt. Ich habe es mir auch ganz anders vorgestellt und wie ich dann dort war, wird man ein bisschen auch zuerst überwältigt, weil es einfach eine ganz, ganz andere Welt ist. Hättest du Lust, zum Abschluss noch eine Anekdote oder irgendein Erlebnis, was du besonders lustig oder was du besonders prägend vielleicht empfunden hast?
Eine? Das wird schwierig. Es gibt so viele Eindrücke dort, aber weil ich vorher gesagt habe, es fühlt sich schon ein bisschen an wie zweite Heimat. Was ich sehr lustig fand, ist dort, also Nepal, nur für alle, die schon mal in Asien, in asiatischen Großstädten waren natürlich, also es ist, um es zusammenzufassen, laut, bunt und viele Autos. Und was ich eben spannend fand, war, ich hatte Besuch nach einer so einer Restaurierkampagne und ich bin halt so durch die Straßen gegangen und man geht dann so im Flow vom Verkehr einfach und reiht sich so zwischen Motorrad und Rikscha und Fußgänger und Auto ein und geht einfach im Flow entlang und ich gehe und gehe und blicke mich irgendwann um und da ist niemand mehr. Ich bin alleine und ich denke mir, ups, ich habe meine Begleitung verloren. Die Person ist an der Straße gestanden, wusste nicht vor, zurück, was soll ich machen? Ich werde gleich überfahren. Ich bin es einfach schon so gewohnt da drin, mich zu bewegen und das fand ich einfach sehr spannend, weil es für mich einfach schon total natürlich war und ja, war für die Person totaler Wahnsinn.
Ich kann das absolut nachvollziehen. Ich weiß noch, wie ich das erste Mal vom Hotel zum Durbar Square mit dir gegangen bin. Ich meine, da bist du nicht einfach vorgegangen, du bist schon bei mir geblieben. Aber ich habe auch mich echt nicht getraut, über diese Straße zu gehen, weil das ist gefühlt, als müsstest du jetzt vor einem fahrendes Auto springen, weil es hält dort keiner an einfach so, sondern du musst einfach gehen und dann fügt sich alles irgendwie. Aber wenn man das nicht weiß und dieses einfach dich reinschmeißen in das Getümmel, das, ja, braucht schon eine Überwindung. Also ich kann die Begleitung schon verstehen. Ich kann mich noch erinnern, da sind wir auch spazieren gegangen durch die Stadt und du hast zu mir so ganz ruhig gesagt, okay Anna, halt einfach jetzt mal deinen Rucksack fest und mach jetzt nicht so ruckartige Bewegungen oder sei nicht besonders laut. Und ich so, hä, was, wieso? Schau mal vorsichtig rauf und über uns war so, es waren überall ganz viele Telefonkabel, Elektrikkabel, also alles ist gefühlt verkabelt. Und es ist eine ganze Affenbande über unseren Köpfen spaziert und die Affen, die alles, was glitzert und glänzt oder irgendwie interessant ist, schnappen die sich gleich. Und das habe ich auch noch nie erlebt, dann in einer freien Wildbahn quasi, dass da Affen über deinen Köpfen spazieren. Also das sind Eindrücke und auch wie die Menschen dort leben und ich fand alle extrem offen und sehr warmherzig und also so eine bunte Stadt. Also ich fand es richtig toll. Und wenn ihr Fragen habt an die Martina oder zu Nepal oder ihr mehr wissen möchtet, ihr könnt uns jederzeit schreiben. Dann verabschieden wir uns und ich freue mich schon sehr auf die nächste Folge.
Bleibt nur noch eins zu sagen. Feedback und Anregungen sind erwünscht. Martina, wie kann man uns am besten erreichen?
Einfach in die Podcast-Beschreibung schauen. Dort findet ihr unsere Mailadresse und unseren Instagram-Account. Bis zum nächsten Mal, liebe Anna.
Bis bald, liebe Martina.